Einen wunderschönen Sonntagmorgen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder einschalten, wenn ein weiterer großartiger Gast hier bei uns auf ein Wort zum Sonntag vorbeischaut. Ja, wer ist es heute? Heute darf ich bei uns Michael Ballweg willkommen heißen. Er ist der Gründer der Querdenken-Bewegung. Er ist Demo-Organisator und, wie soll es denn auch anders sein, dem System bereits seit 2020 ein ordentlicher Dorn im Auge. Denn mit seinen Demonstrationen brachte er Millionen Menschen auf die Straßen. Querdenken wurde zu einer Massenbewegung in der Bundesrepublik. Und ja, es kam, was kommen musste. 9 Monate saß Michael Ballweg hinter den Gittern von Stammheim, einem eigentlich für die Terroristen der RAF errichteten Hochsicherheitsgefängnis. Erst ohne Anklage und dann wegen des Verdachts der Geldwäsche, Steuerhinterziehung und versuchten Betrugs. Und sogar nach seiner Freilassung versucht das System weiterhin ein Exempel an Michael Ballweg zu statuieren. Der Vorwurf der Geldwäsche wurde zwar fallen gelassen, doch wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung und Betrug verfolgt ihn das System juristisch weiterhin. Ich werde gleich mit ihm über all das sprechen. Herr Ballweg, herzlich willkommen hier bei uns bei Auf 1. Danke, dass Sie uns Ihre Zeit schenken.
Sehr gerne.
Gleich vorweg, die obligatorische Frage, Tee oder Kaffee, was darf sein?
Also normalerweise, wenn es eine leckere Espressobohne gibt, dann würde ich mich für Espresso entscheiden.
Haben wir heute
aber
leider nicht.
Genau, ja. Und deshalb nehme ich den Kräutertee.
Sehr gerne, ja, dann trinken wir beide zunächst einmal Kräutertee. Wie ist es bei Ihnen zu Hause? Haben Sie da Espresso oder trinken Sie auch zuerst einmal immer Tee, so wie ich?
Also ich starte tatsächlich mit 2 Gläsern warmem Wasser am Morgen und danach dann mit einem Espresso.
Warmes Wasser oder heißes Wasser?
War 55 Grad.
55 Grad, ganz genau.
Ich habe tatsächlich so eine Wasserfiltermaschine.
Ja.
Und die hat 3 Knöpfe und da kann man 45 Grad oder 55 Grad direkt einstellen, deshalb genau die 55 Grad. Ich war ja viel in Japan unterwegs und in Japan gibt es dieses Ritual, dass man morgens mit warmem Wasser startet, um eben die Verdauung in Schwung zu bringen.
Ja, sehr gut. Dann machen Sie das auch so wie ich, nur ich mache immer Zitrone noch rein, Zitronensaft.
Ja, ja, eine sehr gute Idee.
Also dann auf eine schöne Sendung, lieber Herr Ballweg. Wir trinken unseren Kräutertee übrigens aus unserer wunderschönen Auf-1-Tasse. Die können Sie auch für sich zu Hause bestellen in unserem Auf1-Shop. Diese Tasse ist ja mittlerweile schon ein Markenzeichen bei Auf1. Sie sehen sie in all unseren Sendungen. Unter www.auf1.shop können Sie diese Tasse, aber auch unseren guten Kaffee bestellen. Das ist unsere Hausmarke. Ich glaube, der heißt Pionier, wenn ich mich richtig erinnere. Und es gibt da 3 Sorten. Es ist ein Bio-Kaffee von einem Röster hier aus der Region. Und können Sie bei der nächsten Sonntagssendung schon mit uns gemeinsam aus Ihrer Auf-1-Tasse trinken. Ja, Herr Ballweg, das heißt, zuerst gibt es bei Ihnen erstmal heißes Wasser und dann den schönen Espresso, nehme ich an.
Dann den Espresso und ich mache so ein kleines Morgenritual. Also auf jeden Fall kein Handy vor 10.
Oh,
dass man einfach morgens auch digital befreit.
Detoxt,
gar nicht so in den Tag startet. Und ich versuche jeden Tag tatsächlich langsam zu starten mit einer kleinen Meditation und dann mit einem gesunden Frühstück, was leicht ist und was mir eben auch genügend Energie für den Tag gibt.
Ja, sehr schön. Dann haben Sie die erste Frage auch schon fast von selber beantwortet. Ich wollte nämlich fragen, gibt es sowas wie ein Morgenritual? Sind Sie Frühaufsteher? Sind Sie Frühaufsteher?
Nee, ich bin tatsächlich gar nicht Aufsteher, würde ich sagen. Also ich stelle mir keinen Wecker mehr.
Mhm.
Jetzt heute musste ich es natürlich. Also wenn man Termine hat, dann lässt sich's ja nicht vermeiden. Mhm. Aber normalerweise versuche ich auf meine innere Uhr zu hören und dass der Körper so viel Schlaf bekommt, wie er bekommen soll.
Sehr
und
gut.
Wenn ich um 5.30 Uhr aufwache, bin ich um 5.30 Uhr wach. Und wenn ich um 9.30 Uhr aufwache, bin ich um 9.30 Uhr wach.
Ach, das sind natürlich der Traum vieler Menschen zu Hause, glaube ich.
Ja, meine Situation hat mir ja ein paar Freiheiten auch eingebracht im Moment. Und ich war ja früher, sagen wir mal, eher der 80 Stunden pro Woche
Als Unternehmer,
Arbeitsunternehmer-Typ.
richtig.
Und die Zeit im Gefängnis hat mich in der Form schon geprägt, als dass man sicher natürlich auch überlegt, wie möchte ich dann nach dem Gefängnis leben. Und da war auch eine Entscheidung für mich eben, dass ich mich nicht mehr so stark fremdbestimmen lasse. Und die erste Fremdbestimmung ist ja der Wecker
Definitiv.
am Morgen
Und das Handy.
und das Handy, genau. Und also ich bin eigentlich jemand, der dann, wenn er arbeitet, auch sich bereite ja gerade ein paar Projekte vor, über die wir nachher noch sprechen.
Genau, da kommen wir gleich drauf.
Wenn ich halt entscheide, nachts dann lange aktiv zu sein, weil ich gerade in der kreativen Phase bin, dann will ich mich natürlich nicht morgens mit wenig Schlaf rausquälen, weil dafür ist das Leben zu kurz. Wir wollen auch jeden Tag möglichst genießen und Freude haben. Und
Absolut.
unausgeschlafen macht sich das meistens nicht so gut.
Stimmt, stimmt. Herr Ballweg, schön der Reihe nach. Genau, es gibt, ich habe jetzt schon das Gefühl, Sie haben wahnsinnig viel zu erzählen. Wir haben jetzt gesagt, Sie nehmen sich morgens Zeit, genau, weil ich möchte jetzt so den typischen Tag des Michael Ballweg einmal kurz durchgehen. Das heißt, Sie wachen auf, wenn Sie aufwachen, Sie haben dieses Morgenritual mit Handy-Detox, Sie machen eine Meditation, Sie machen sich eine schöne, zuerst mal das heiße Wasser, dann vielleicht gleich den Espresso. Was gibt es zum Frühstück bei Michael Ballweg?
Ja, zum Frühstück gibt es tatsächlich immer was mit Mandelmus, was man so einen kleinen Mixer hat. Also man kann ja Mandelmus, Bio-Mandelmus kaufen. Man kann sich seine eigene Mandelmilch machen. Das über ein Müsli mit Früchten, mit gesunden Körnern. Das ist eigentlich so, dass wie ich starte.
Sehr
Oder wenn ich natürlich die Möglichkeit habe, in ein Frühstück, also in einen Café zu gehen, dort würde ich dann so eine Asia Bowl oder sowas mir aussuchen. Und das sind auch die Orte, die ich mir halt gezielt aussuche. Die sind meistens ein bisschen in der Natur. Stadt ist nicht mehr so meins, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war tatsächlich jetzt selber vor 2 Monaten in Zürich oder vor 1 Monat. Und da merkt man einfach diese Energie der Stadt, die ist einfach so unnatürlich und zieht so viel Energie, dass ich doch dann lieber die Plätze außerhalb der Stadt bevorzuge. Und da gibt es auch meistens dann sowas, wo man ein gesundes Frühstück dann bekommt.
Absolut. Ja, die Städte haben sich sehr verändert in den letzten Jahren. Das muss man wirklich sagen. Da haben Sie recht. Ja, okay. Weil Sie vorhin angesprochen haben, wenn Sie gerade in einem kreativen Prozess sind, was dürfen wir uns darunter vorstellen?
Ja, es ist ja so, dass Kreativität nicht planbar ist. Also Kreativität ist einfach so, dass sie da ist oder nicht da ist. Und wenn man abends um 10 noch eine kreative Idee gibt, dann ist es tatsächlich so, dass ich mich auch gerne hinsetze und die dann gleich umsetze und
Was könnte
versuche,
das zum Beispiel sein?
funktioniert die. Ja, könnte zum Beispiel sein, dass wir jetzt eine neue Idee haben zum Thema digitale Freiheit, wie man das noch besser visualisiert. Oder dass es jetzt konkret ja für die Demo in Berlin am 3.8. dann noch was zu tun gibt. Oder es ist eine ganz neue Idee. Ich schreibe ja auch oder habe im Gefängnis viele Briefe geschrieben und die bearbeite ich gerade so ein Stück nach und dann müssen die ja noch ein bisschen, sagen wir mal, auch visuell aufbereitet werden. Einfach solche Themen. Oder ich habe ein Buch gelesen und es hat mich irgendwas besonders inspiriert und versuche es dann eben umzusetzen.
Verstehe. Wir haben es gerade erwähnt, Sie sind ja ursprünglich Unternehmer. Was hat Sie auf den Weg gebracht, auf dem Sie jetzt sind? Wann war der Moment, wo der Unternehmer Michael Ballweg gesagt hat, nee, so geht das nicht, da muss man was tun? Oder was für einen Impuls gab es da bei Ihnen? Was ist passiert?
Ja, es ist eigentlich das passiert, dass ich 2020 sowieso ein Sabbatical machen wollte. Ich wollte ja mit dem Rucksack durch die Welt reisen. Hatte lange als Unternehmer, sage ich mal, viel im Materialismus gelebt. Die Frage ist ja immer, wo kommt das Glück her oder wo sucht man sein Glück? Die Leitmedien suggerieren uns und die Großkonzerne natürlich, das Glück kommt durch mehr Autos, mehr Uhren, was auch immer, habe dann festgestellt. Dass diese Projekte, die ich gemacht habe, dass sie mich auch gelangweilt haben. Ich bin ja jemand, der dann neugierig ist und auch gerne Neues ausprobiert. Und hatte dann genug also einfach wirklich genug und wollte mich 2020 ja auf eine Weltreise mit dem Rucksack machen. Also ich hatte meinem Sohn noch zum 18. Geburtstag eine Rucksackreise nach Japan geschenkt und da waren wir zusammen unterwegs und da habe ich einfach dieses Jugendherberge versus vorher Fünf-Sterne-Hotel einfach kennengelernt und habe dann auch gemerkt, wir waren dann nach 2 Wochen, sind wir da wieder mal so ein Drei-Sterne-Hotel oder irgendwas und dann merkt man einfach, wie diese Freude auch wieder da ist, dass man dann jetzt sozusagen wieder diese Abwechslung hat von dem, sagen wir, im 8-Bett-Jugendherbergzimmer schlafen. Das ist was ganz anderes als vorher diese eigentlich schon fast Langeweile, wenn man immer in die gleichen Hotels mit dem gleichen Programm geht. Ja, und dann kam der Lockdown und dann dachte ich eigentlich, ich mache so mal 2 Demos und dann richtet sich das schon wieder und ich wurde eben eines anderen belehrt und von daher habe ich eigentlich so ein Schnellprogramm gemacht. Also ich war früher schon immer kritisch gegenüber dem Finanzsystem. Ich habe mal 2000 schon viel Geld verloren in der Dotcom-Bubble, dann 2008 nochmal. Und da hatte ich eigentlich gesagt, also nochmal passiert mir das nicht. Ich bereite mich jetzt da ein Stück weit vor. Aber dass es dann sozusagen in Form von Corona und Lockdowns kommt, es war ja eigentlich eine große Finanzkrise, die überdeckt wurde durch diese Lockdowns. Das hatte ich natürlich nicht erwartet. Und ja, von daher habe ich ein Schnellprogramm erfahren von all dem, was ich vorher verpasst hatte. Aber es ist alles gut, was ich die letzten 4 Jahre erlebt habe. Es hat mich geprägt. Die Frage ist ja immer, wie schaue ich aufs Leben? Wenn man sagt, ist unsere Lebenszeit vielleicht einfach nur ein Abenteuer, das wir bestehen dürfen? Und besteht es aus vielen kleinen und großen Abenteuern und vielleicht Abenteuern, die wir auch nicht mögen? Oder die wir zunächst einmal nicht mögen, aber wo man sagt, okay, da gehe ich jetzt halt durch und das ist so mein Blick aufs Leben. Und es wäre ja schade, diese Lebenszeit zu vergeuden, indem man diese Abenteuer, die man angeboten kriegt, vielleicht auch nicht annimmt.
Sehr schön, da haben Sie recht. Sie haben vorhin gesagt, ja, Sie haben sich gesagt, ich organisiere mal 1-2 Demos. Vielleicht gehen wir an diesen Zeitpunkt zurück, wo Sie Querdenken gegründet haben. Zunächst ging das ja von Stuttgart aus. Vorweg mal gleich die Frage, Sie tragen auch das T-Shirt heute. Querdenken, was bedeutet die 7-11?
Ja, 7-11 ist tatsächlich die Vorwahl von Stuttgart. Und ich hatte ja, es gab diese Initiative Nicht ohne uns in Berlin, die ja auch schon angefangen hatten, was zu organisieren. Und dann waren die aber hoffnungslos überfordert, weil natürlich so viele Menschen sich dann an die Hilfesuchen gewendet haben. Und da ist mir schon, sagen wir mal, bewusst geworden, ich kann einfach nur lokal in meiner Region was verändern oder vor Ort. Und deshalb habe ich dann gleich gesagt, okay, wir machen jetzt eine Gruppe, die heißt Querdenken 7-11. 7-11, da gibt es auch ein Gin 7-11 und so weiter. Das ist in Stuttgart ganz oft verwendet, dieses 7-11-Town, 7-11-Town und so weiter. Mhm. Und so kam ich auf die Idee. Und daraus hat sich dann auch nach dem Prinzip ja die Querdenkenbewegung in ganz Deutschland entwickelt, dass sich dann Ortsgruppen mit ihrer Vorwahl bezeichnet haben.
Genial.
Ja,
das ist eine schöne Idee.
Man wusste dann, wenn man praktisch in Hamburg jemand sucht, dann ist es 4-0. Wenn es in Berlin ist, ist es die 3-0, in München die 89. Und so konnten die, war zumindest auch meine Hoffnung, ist es natürlich für die Menschen einfacher, diese lokalen Gruppen dann zu finden.
Eine tolle Idee. Wirklich schön. Ja, ist ja ein richtiges Markenzeichen, muss man sagen.
Dankeschön.
Absolut. Erinnern Sie sich gerne an diese allerersten Demos und diese Kraft, die man da ja wahrgenommen hat? Wie war das? Oder waren da gleich einmal richtig viele Leute oder ist das gewachsen?
Nee, es ging tatsächlich von 0 auf 1000 sozusagen. Es waren am ersten Tag waren 180 da, dann das nächste Mal 500, dann 5000 und dann war ja diese Demo mit den 25.000 auf dem Cannstatter Wasen. Also es ging wirklich sehr, sehr, also erdrutschartig sozusagen. Ich habe heute auf unserem, ich mache ja im Moment als Vorbereitung für die Demo in Berlin immer so einen Post, der heißt Richtig erinnern, wo wir einfach die alten Zeiten nochmal schreiben.
Ja.
Und heute habe ich tatsächlich den Brief gefunden, den offenen Brief, den ich damals an die Bundeskanzlerin geschrieben habe. Da habe ich geschrieben, Achtung, in Stuttgart ist ein gefährliches Virus ausgebrochen, das heißt Freiheitsvirus. und es verbreitet sich exponentiell. Und sie müssen bitte mehr Demonstrationsfläche schaffen, weil das reicht nicht mehr aus. Jeder Demonstrant braucht ja 6 Quadratmeter, 6,25 mit dem 1,5 Meter Abstand auf jeder Seite. Und also der Kanzler Basen reicht nicht mehr aus. Wir brauchen praktisch mehr Fläche. Und so haben wir das ja immer gestaltet. Wir haben es ja sehr humorvoll genommen.
Schön.
Und haben es mit viel Freude gemacht. Und tatsächlich gab es auch solche absurden Dinge wie, ich habe ja eine Meditationsgruppe gehabt, die am Bärenschlössle in Stuttgart meditiert hat. Und da haben wir dann unter Polizeiaufsicht
meditiert.
Mit Blaulicht sind die teilweise hinter uns im Wald hergefahren. Das war also eine wirklich sehr absurde Zeit.
Unvergesslich.
Und eben hat auch diese tiefe spirituelle Prägung, die ja Querdenken auch hat,
ja,
von Anfang an eben mitgeprägt. Und das war mir einfach, ja, und dann ging es weiter. Demos wurden in Stuttgart verboten und dann haben wir eben geguckt, wo darf man denn in Deutschland noch unbegrenzt demonstrieren? Und das war Berlin.
Ja.
Das entspricht auch so ein bisschen meiner Lebensphilosophie. Wir haben das ja immer leicht gemacht. Wenn man einfach sagt, ich suche mir mal ein Spielfeld aus, auf dem ich spiele, dann kann ich natürlich auf einem bleiben, wo es sehr ungemütlich ist und kann da viel Energie reinstecken und kann dagegen was kämpfen. Und ich habe einfach gesagt, ja, dann suchen wir uns halt ein anderes Spielfeld. Und das war dann Berlin. Und da wurde dann, also man muss sich das einfach vorstellen, durch das Verbot der Demonstrationen in Stuttgart ist ja das in Berlin erst entstanden und erst möglich geworden. Und das zeigt auch so ein bisschen, wie eigentlich Energie funktioniert.
Ja.
Dass diese ganze Verbotspolitik absurd ist, das ist ja auch das, was jetzt passiert, wenn man uns alle immer beschimpft als, ich will die Begriffe gar nicht nennen, weil das brauchen wir nicht. Wir sind alles einfach freie Menschen, die sich für Demokratie und Freiheit einsetzen und denen Freiheit wichtig ist. Aber lustigerweise ist das praktisch dadurch entstanden. Und dann wurden wir beschimpft vom Berliner Oberbürgermeister, dass wir doch kein Demonstrationsrecht hätten. Und dann habe ich gesagt, danke für die freundliche Einladung, wir kommen nochmal. Und dadurch kam dann die Demo am 29.08. zustande. Also es war einfach, und das ist so meine Energie. Und da habe ich auch viel Freude dran, das zu tun. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns auch jeden Tag überlegen, woran haben wir Freude, was sind meine Talente. Ich habe offensichtlich ein ganz gutes Organisationstalent. Und das konnte ich da gut einsetzen.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Sie haben jetzt gerade das Wort Spiritualität erwähnt. Meine nächste Frage wäre nämlich, woraus schöpfen Sie Kraft oder was gibt Ihnen die Kraft oder die Motivation, immer weiterzumachen? Sind Sie ein spiritueller Mensch?
Also ich sage mal, ich glaube an die Kraft des Universums.
Ja.
Und dass wir mit allem verbunden sind, dass wir auch einen Auftrag haben in unserem Leben oder eine Bestimmung, wie auch immer man das nennen will.
Schön, ja.
Und wenn man in sich reinhört und wenn man viel Zeit mit sich selbst verbringt und weniger viel Zeit mit der Digitaltechnik vielleicht oder im Außen und da in sich reinhört und seiner inneren Stimme folgt. Und ich sag mal, was gibt mir die Kraft? Die Kraft gibt mir einmal dieses bei sich sein und immer wieder die Rückzugsmöglichkeit auch zu sich selbst zu haben. Allein sein wird ja immer, ist ja so negativ konnotiert. Aber letztendlich kann man es auch sagen, all eins sein mit sich selbst.
Das ist schön.
Und deshalb ist allein sein auch was, oder all eins sein, was ganz Schönes, wenn man verbunden ist und wenn man sich da immer wieder dran erinnert. Und dann gibt man natürlich auch die bestehende Situation. Also ich bin jetzt ja so frei wie noch nie. Tatsächlich ist es so, man hat mir ja alles genommen. Da könnte man jetzt traurig sein, aber tatsächlich ist es auch, wie soll ich sagen, eine Befreiung. Man kann sie so verstehen, man kann sie so wahrnehmen, weil Besitz verpflichtet ja immer. Ich glaube, es gibt ja dieses schöne Sprichwort. Und es ist tatsächlich so, dass viel Besitz auch viel Verantwortung bedeutet. Und jetzt lebe ich einfach eigentlich wieder wie ein Student. ich habe mich dann immer, es gibt so viele Menschen, die sind im Alter dann, wie sage ich mal, so ängstlich, reicht mir mein Geld in der Rente, habe ich genug sozusagen. Und ich glaube, wenn man sich dann immer wieder zurückerinnert, also als Student hatte ich gar nichts und es war natürlich eine der besten Zeiten meines Lebens. Und ich glaube, an das kann man sich auch wieder erinnern. Und deshalb ist für mich jetzt auch kein schlimmer Zustand. Die Frage ist ja immer, wo entsteht Freude und wo steht Glück? Und wo entsteht Glück? Und Glück entsteht ja und Freude immer daraus, dass wir das tun können, was wir möchten. Und ich mache ja mit dem digitalen Aktivisten ein großes Freiheitsprojekt zur digitalen Freiheit. Also das ist das, was mir viel Freude macht. Ich stelle jetzt gerade mal, nutze gerade wieder mein Organisationstalent und freue mich darüber, dass eben so viele Menschen wieder mitarbeiten an der Demonstration jetzt am 3.8. Und das ist auch diese Kraftquelle, aus der dann dieses Tun entsteht. Es gibt auch Momente, muss ich ganz ehrlich sagen, wo ich blockiert bin. Ich war jetzt zum Beispiel 2 Wochen auf Mallorca. Dort haben der Ralf Ludwig, der ja mein Anwalt ist, und ich, wir haben uns dann 2 Wochen eingeschlossen, um eben diesen Gerichtsprozess vorzubereiten, der ab dem 1.10. ansteht. Mhm. Und da habe ich einfach gemerkt, da bin ich komplett blockiert gewesen. Da war es auch so, wir haben einfach nur 5 Stunden am Tag gearbeitet. Aber wenn man sich mit dem ganzen Kram da beschäftigen muss, der dann die Energie zieht, dann ist man dann, also ich war richtig blockiert und dann war auch die Energie weg. Da muss man dann aber halt mal durch, wieder eines der Abenteuer, die man vielleicht nicht so mag.
Ja.
Nach 2 Wochen war es dann auch so, dass wir tatsächlich alles durch hatten, gut vorbereitet waren und dass ich mich dann wieder den schönen Dingen widmen konnte. Das ist wieder so dieses Thema Spielfeld. Wir haben das Spielfeld so aufbereitet, dass es für uns okay ist und dass wir für den Prozess dann auch gut vorbereitet sind.
Sehr gut. Das kann ich mir gut vorstellen, das kann ich wirklich gut verstehen. Man will ja auch irgendwann einmal diese Dinge hinter sich lassen. Man will weitergehen, man will nach vorne schauen. Und das ist etwas, was einen auf sehr, sehr negative Art und Weise immer wieder zurückzieht. Oder man ist gezwungen, sich mit diesen Dingen noch einmal auseinanderzusetzen und zu beschäftigen.
Ja, und es ist halt ein Spielfeld, auf dem man sich nicht auskennt.
Ja.
Und immer, wenn man diese Unsicherheit hat, also ich meine, wenn ich jetzt irgendwie einen Computer bekomme oder irgendwas Neues, also ich sag mal, ich habe mir ja einen Beruf oder meine Berufung ausgesucht. Ich habe ja die schöne Situation, ich kann wie so ein kleines Kind jedes Jahr aus 50 neuen Spielzeugen auswählen, weil die Technologie sich natürlich dauernd verändert und weil ich eben Freude dran habe, auch diese neuen Techniken, Bitcoin etc. Auszuprobieren. Und das war eben, das sind dann so Spielfelder, so Finanzamt macht ja eh der gerne, ne? dann natürlich die Anklagepunkte, dann die ganze, diese ganze Dinge zu zerpflücken. Das ist natürlich nicht so viel Freude. Aber gut, auch da muss man durch.
Ja, da muss man durch. Und ich glaube, Sie werden da ganz toll und gestärkt wieder durch oder daraus hervorgehen. Vielleicht noch einmal zurück zu Ihren Querdenken-Demos. Damals ist ja die Exekutive auch teilweise sehr, sehr brutal vorgegangen gegen die Demonstranten. Wenn Sie dem, sagen wir mal, dem Kommandanten der Einsatzkräfte von damals heute hier gegenüber sitzen oder stehen würden, was würden Sie ihm sagen?
Also tatsächlich würde, und das haben wir auch tatsächlich oft gemacht, sie daran erinnern, dass sie sich ja einen Beruf von der Berufung ausgesucht haben, um die Menschen zu beschützen und nicht um die Menschen mit Repressalien zu überziehen. Und dass er sich einfach an diesen Moment erinnert, wo er sich entschieden hat, Polizist zu werden. Es war ja früher auch der Schutzmann. Das war ja eine viel schönere Bezeichnung eigentlich als der Polizist. Und dass offensichtlich ja seine Berufung ist, die Menschen zu schützen. Und er hat sich dem Grundgesetz verpflichtet und die Grundrechte sind Abwehrrechte gegenüber dem Staat. Und dass er dort eine vermittelnde Rolle zwischen Staat und Bürgern einnehmen muss und sich einfach auf das besinnen soll, warum er sich damals entschieden hat, Polizist zu werden.
Polizist, ja. Schutzmann.
Schutzmann.
Ja. Schön, da haben Sie recht. Wäre auf jeden Fall eine interessante Begegnung, glaube ich.
Also ich kann es dazu sagen, wir hatten auf der großen Berliner Demo ja natürlich auch sehr interessante Begegnungen. Man hatte teilweise natürlich in den Augen gesehen.
Ja.
Wir waren ja alle maskiert, aber man kann ja durch die Augen auch in den Menschen hineinschauen. Es gibt ein so schönes Bild, da steht leider so eine Beamtin neben mir auf der Bühne. Und ich habe die Hand auf dem Herzen und man sieht natürlich, dass sie auch ganz berührt ist. Muss ich mal suchen, vielleicht suche ich das Bild nochmal raus und poste es dann auch in den Erinnerungen.
Es ist schön, dass Sie das sagen, Herr Ballweg, weil ich bin auch immer der Meinung, dass da ganz, ganz viele in Uniform waren und noch sind, die gar nicht einverstanden sind mit dem, wie alles abläuft.
Gut, es gibt ja dieses Pareto-Prinzip, dieses 20-80-Prinzip. Also, und das gilt ja eigentlich für alles. Das heißt, diese maßnahmenkritischen Menschen,
ja,
bitte sehr, zwischen 20% und 30%, und die gibt es natürlich quer über alle Organisationen. Die gibt es in den Medien, die gibt es bei den Unternehmern,
ja,
die gibt es aber natürlich auch bei der Polizei und die gibt es auch bei den Beamten. Mhm. Und das ist ja auch das, was uns so mutig machen kann und uns Freude geben kann, dass sich viel verändern wird, weil 20% permanent zu unterdrücken wird, glaube ich, nicht funktionieren.
Da haben Sie auch recht. Apropos Veränderung, die Corona-Zeit hat ja die Gesellschaft tatsächlich gespalten. Man kann ja eigentlich auch davon ausgehen mittlerweile, dass das auch Absicht war. Es sind Freundschaften, ja auch Familien auseinandergedriftet und teilweise wirklich für immer gespalten. Wie hat sich dieses ganze Geschehen, diese ganzen Geschehnisse auf Ihr persönliches Umfeld ausgewirkt?
Also ich hatte tatsächlich damals noch WhatsApp und habe dann in diese WhatsApp-Gruppe mit meinen Freunden reingeschrieben, so, wir haben beim Bundesverfassungsgericht gewonnen, morgen ist Demo, wer kommt mit? Und es gab einfach nur massenhaft Austritte aus der Gruppe oder keine Reaktion. Das heißt, also mein Freundeskreis hat sich, jetzt würde die Frau Baerbock sagen, um 360 Grad gedreht. Also ich habe einen natürlich komplett neuen Freundeskreis. Das war ja das Interessante an dieser Zeit, dass man eigentlich festgestellt hat, wie oberflächlich man vielleicht auch früher gelebt hat. Es gibt ganz viele Menschen, die mir das auch erzählen, die einfach sagen, ich habe jetzt, wenn ich so auf mein Leben zurückgucke vor 2020, dann frage ich mich, in welcher Simulation habe ich da gelebt oder wie konnte ich meine Lebenszeit nur so verbringen?
Ja.
Und so ist es jetzt eben bei mir auch. Ich denke manchmal so zurückblickend. Also es ist lustig, ich habe neulich so eine Human Design Analyse machen können. Das ist so ein Persönlichkeitsbild. Da steht bei mir drin, schlafender Phönix. Und das passt eigentlich ganz gut, weil irgendwie habe ich 40 Jahre lang geschlafen. Und dann sozusagen kommt ja die Seele mit 40, wird ja in der sagen wir Mainstream-Presse immer als Midlife-Crisis bezeichnet. Ein bedauernswerter Zustand sozusagen. Ja. Nein, ist eigentlich ein schöner Zustand, weil die Seele meldet sich dann so das erste Mal und sagt, gibt es denn noch mehr im Leben? Was willst du denn in deinem Leben machen? Und das kann sich jeder immer die Frage stellen, wenn mal der Zeitpunkt erreicht ist, dass man diese Welt verlässt, auf was möchte ich zurückblicken und was möchte ich auf keinen Fall bereuen? Und es gab, ich glaube, dieses schöne Buch. Also keiner hat sich gewünscht, mehr zu arbeiten oder mehr gearbeitet zu haben, sondern es ist immer der Wunsch, mehr Zeit mit der Familie verbracht zu haben, sich selbst zu verwirklichen, was auch immer die eigenen Talente sind. Und das ist, glaube ich, dieses Großartige, muss ja auch sagen, an dieser Zeit, es haben sich dann ganz viele jetzt besonnen, was sind denn meine Talente? Und man trifft in dieser Bewegung unheimlich viele talentierte Menschen. Und also so sieht mein Freundeskreis jetzt neu aus und oder hat sich neu strukturiert. Es ist aber alles, ich würde sagen, viel besser als früher.
Ich wollte gerade sagen, das sind qualitativ ganz andere Freundschaften und Bekanntschaften und Menschen, die man jetzt um sich hat. Mhm. Das ist ja eigentlich in einer rasenden Geschwindigkeit passiert, wenn man das in Wahrheit so betrachtet, die 30, 40, 50 Jahre, die man vorher sozusagen in einer anderen Blase gelebt hat.
Genau, die über Schlaf gewandelt ist.
Ja, Schlafwandel, nicht wahr? Es ist eigentlich durchwegs positiv, wie man seine Kontaktliste jetzt ausdünnen kann. Mhm. zum Beispiel auf dem Handy, ja? Ja, die Systemmedien beginnen ja jetzt gerade mit der nächsten Panik, sie zu schüren. Und zwar, es geht um die Vogelgrippe. Mhm. Was würden Sie Ihren Freunden raten, falls da wirklich wieder sowas wie ein Lockdown beabsichtigt wäre? Was würden Sie Ihren neu gewonnenen Freunden, wobei die kennen sich wahrscheinlich je ziemlich gut aus.
Genau.
Aber was würden Sie tun?
Ja gut, einfach nicht mitmachen. Das ist ja am Ende das, was Querdenken immer war.
Ja.
Eine Bewegung für Freiheit und für Selbstbestimmung. Und selbstverständlich machen wir so einen Blödsinn nicht mehr mit.
Mhm.
Ich muss ja sagen, ich war ja am Anfang auch kurz verunsichert. Also ich hatte ja auch 2 Wochen mich selber eingeschlossen, um mich mal zu sortieren. Habe mich dann natürlich informiert.
Ja.
Also ich war ja tatsächlich der festen Meinung, und da habe ich die Propaganda unterschätzt, dass so ein zweiter Lockdown nicht funktionieren würde. Und wir hatten ja in Deutschland viele Lockdowns. Da gab es ja Lockdown-Light, Wellenbrecher-Lockdown, was weiß ich, was es alles gab. Und ich hätte echt nicht gedacht, dass das funktioniert. Also da muss ich sagen, da habe ich mich tatsächlich, also bin ich tatsächlich falsch, habe ich falsch eingeschätzt dann. Und deshalb weiß ich auch nicht, ob es jetzt nochmal funktionieren würde. Aber ich weiß nur, dass die 20% oder die 25% oder die 30%, die wir jetzt sind, dass die definitiv nicht mehr mitmachen.
Ja.
Und das sollten wir von Tag 1 eben auf der Straße dann auch zeigen, wenn es soweit ist. Die Gruppen gibt es ja noch. Sie heißen jetzt nicht mehr Querdenken. Sie haben ja teilweise Steht auf oder für Frieden, für Freiheit. Also haben sich umbenannt, aber die existieren ja noch. Und ich denke, dass es dann an der Zeit ist, ganz aktiv zu zeigen, dass wir nicht mitmachen.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Im ZDF war neulich zu hören, dass wegen der Sommerhitze Schienen, also Eisenbahnschienen.
Ja, genau, bei 39 Grad, ja.
Ja, genau. Wir haben ja jetzt den Jahrtausend-, Jahrhundertsommer.
Was genau, ich habe es heute Morgen gemerkt bei den 15 Grad, die es hier gerade hat.
Ja, es ist unfassbar, ja. Also die Schienen würden schmelzen und so weiter. Wie sollen wir damit umgehen? Wie gehen wir mit Klimaklebern um?
Also ich muss ganz ehrlich sein, dem Blödsinn einfach keine Energie mehr geben. Also es gibt so einen schönen Leitspruch von mir, der heißt Energie folgt der Aufmerksamkeit. Und ich gebe diesem Ganzen keine Energie mehr. Es ist tatsächlich auch so, wenn man in den Querdenken-Kanal zum Beispiel guckt, da ist sowas nicht drin. Und viele fragen dann, warum informiert ihr nicht darüber? Und ich sage einfach nur, weil warum soll ich die Angst, die die Gegenseite in der Propaganda einbaut, warum soll ich die noch multiplizieren?
Noch nähren.
Genau, also die Frage ist doch eher, was sind die Themen, also geh mal zurück zu dir selbst, frag dich, was sind die Themen, die du in dieser Zeit jetzt bearbeiten möchtest? Was wäre, wenn so eine Situation kommen würde? Dann bereite dich darauf vor, was du tun würdest. Dann bist du vorbereitet und dann kannst du dich zurücklehnen und kannst sagen, egal was kommt, ist doch sowieso, es komme, was wolle. Wir müssen durch das Abenteuer durch. Aber ich würde dieser ganzen Energie, also diese Propaganda nicht auch noch verstärken und multiplizieren, sondern wirklich versuchen, an einem der vielen neuen Projekte, die entstanden sind, egal ob es neue Medien, freie Medien sind oder es gibt ja auch freie Schulen, es gibt neue Ideen im Gesundheitsbereich, wie man den viel besser machen kann. Es gibt dieses Thema digitale Freiheit. Ich kann mich mit all diesen Themen beschäftigen und da kann ich, das sind alles Selbstermächtigungsthemen. Und da muss ich diesem anderen meine Energie gar nicht geben, sondern ich starte in den Tag und frage, was kann ich heute tun? Wie möchte ich mein Leben gestalten? Wo möchte ich mitarbeiten?
Genau, lieber das, was sein soll, was wir brauchen, nähern und dem den Fokus widmen als kämpfen sozusagen. Und
ja, also es ist ja auch ein Prinzip von Nichtkampf, wenn ich der Gegenseite meine Energie entziehe.
Richtig.
Weil ich kann ja zum Beispiel Werbung machen für ein freies Medienportal in der Zeit, oder ich kann eben diesen Post da und kann viel Aufregung verbreiten. Dann sind alle ganz aufgeregt, aber dann ist natürlich auch die Konsequenz, Kreativität entsteht nicht in Aufregung, sondern Kreativität entsteht in Stille und wenn ich bei mir bin. Und das Neue muss ja auch entstehen, das ist viel Arbeit. Die Gegenseite wird es nicht für uns aufbauen, die haben ihren Entwurf mit 15-Minuten-Städten und CDBCs und was sonst noch alles so geplant ist mit viel Pharma, Gift. Das sind alles nicht, also sind zumindest nicht meine Lebensentwürfe. Und deshalb gebe ich meine Energie nur dahin, wo ich ganz bewusst meine Energie haben will. Das ist auch so eine Übung, die man vielleicht mal machen kann. Lernt man natürlich, wenn man Achtsamkeit trainiert. Das sieht man dann, dieser, was weiß ich, kleine Mann von rechts oder der, jeder hat ja diesen Plappergeist da im Ohr, der einen ständig zuplappert und versucht irgendwie abzulenken von dem, was wir eigentlich auf unserer Agenda haben. Und dann kann man den Plappermann einfach mal schweigen lassen und kann sich von der Energie fokussieren.
Wollen wir kurz über Ihre Zeit in der Haft sprechen? Sie waren 9 Monate inhaftiert. Ich habe es eingangs erwähnt, in einem richtigen Hochsicherheitsgefängnis. Wie sind Sie da durchgegangen? Wie sind Sie da heil wieder rausgekommen? Wie muss man sich so einen Alltag vorstellen dort?
Ja, also die wichtigste Lektion, glaube ich, die ich gelernt habe, solange man kämpft, tut's weh. Und wenn man die Situation akzeptiert, dann tut's nicht mehr weh. Und tatsächlich war das bei mir auch so, also am Anfang habe ich ja gedacht, ist ja absurd, ich bin hier eine Woche drin und dann bin ich wieder draußen. Dann kam diese erste Haftprüfung nach 6 Wochen. Dann wurde klar, okay, das wird eine längere Geschichte. Und dann hat es vielleicht noch so 2 Wochen gedauert, wo ich praktisch in die Akzeptanz gegangen bin und nicht in diese Abwehr oder dieses, der Verstand muss es ja erstmal verarbeiten, was ist da passiert. Und dann habe ich jetzt gerade das Wort passieren verwendet. Das ist ja, also vom griechischen Ursprung heißt es ja vorübergehen. Also oder durchqueren.
Passage, ja.
Genau, die Passage. Und dann habe ich eben für mich entschieden, okay, das ist jetzt eine Zeit, die ich hier verbringen darf. Ich wollte ja ins Kloster eigentlich mal für eine Auszeit. Und wenn man dann in die Akzeptanz geht, dann wird es tatsächlich auch ganz einfach. Dann kann man, hört sich vielleicht absurd an, aber dann kann man auch viel Freude empfinden, viel Glück. Ich habe 4000 Briefe gekriegt. Ich habe mich mit meinen, sagen wir mal, mit Insassen sehr gut verstanden. Wir haben so eine kleine spirituelle Gruppe dann auch gegründet. Man darf ja 1 Stunde pro Tag raus, kann sich da ein bisschen vernetzen. Es gibt dann viele, die auch gesagt haben, okay, diese Zeit ist für etwas da. Ich gehe in die Veränderung, in meine persönliche Veränderung. War ein kleiner Teil und es gab einen großer Teil, der halt gelitten hat, weil sie die Situation praktisch mit der Situation nicht klargekommen sind und nicht in die Akzeptanz gegangen sind. Vielleicht kann man auch mal sagen, es kann auch mal Luxus sein, 23 Stunden am Tag mit sich alleine zu sein. Man lernt sich extrem gut kennen. Ich hatte so 3 Stunden pro Tag meditiert, 3 Stunden gelesen, Briefe beantwortet, 1 Stunde Sport gemacht. Das war das Schwierigste von der Disziplin, das war da immer, weil man hat ja nur diesen kleinen Raum. Aber ich hatte so ein Yoga-Buch dann und dann habe ich dann meine Übungen gemacht. Und natürlich hat mich die Demos, die dann waren, es war ja alle 3 Wochen eine große Demo vor der JVA, das hat natürlich viel Kraft gegeben, die Trommler, die man gehört hat, die eben ganz klar gezeigt haben, wir sind da und wir stehen hinter dir. Das war ja so diese erste Phase. In dieser ersten Phase ist man absolut isoliert und da weiß man natürlich nicht, was passiert. Also man hat keinen Kontakt zum Anwalt, also die ganze Situation ist natürlich neu, man ist in diesem Hochsicherheitsgefängnis. Man darf nur alleine raus, also das heißt, man ist komplett isoliert. Und dann spielt sich wie in allem im Leben so eine Routine eben ein. Natürlich auch mein Freund und Rechtsanwalt Ralf Ludwig, mit dem ich jeden Tag dann telefoniert habe und wo wir ganz viel Aufarbeitung schon gemacht haben von diesen absurden Vorwürfen. Das heißt, wir haben uns auch, also die Zeit auch inhaltlich genutzt. Und das waren eigentlich so diese Momente, die mich durch diese Zeit dann auch getragen haben. Also die Unterstützung von außen, die Akzeptanz, mit der Situation umzugehen und zu wissen, es ist eine Passage, es wird vorübergehen. Das haben wir auch diese Woche ja gesehen oder letzte Woche bei Julian Assange. Es war eine längere Passage als bei mir, aber auch da ist es vorübergegangen und das sollte man sich vielleicht immer wieder in Erinnerung rufen. Da gibt es auch diesen Plappergeist, der im Ohr dann dauernd sagt, wann ist es vorbei, wann ist es vorbei, wann ist es vorbei. Es ist nicht die Frage, wann es vorbei ist, es ist die Frage, was kann ich jetzt in diesem Moment, was kann ich aus diesem Moment machen und wofür ist er da?
Da braucht es aber schon eine gewisse innere Größe und eine Reife und ein in sich Ruhen, um das zu erkennen, weil sie sagen selber, es gibt genug Inhaftierte, die wahrscheinlich, auch wenn sie 15 Jahre drinnen sind, damit nicht klarkommen und kämpfen. Aber beschreiben Sie uns doch diese Momente oder dieses erste Mal, wo Sie gemerkt haben, da draußen sind Menschen für Sie, die sich da draußen versammeln, die rufen, singen, Rede halten, trommeln wahrscheinlich. Mhm. Wie war dieses Gefühl?
Ja, einfach ein Riesengefühl von Dankbarkeit. Und man muss ja auch sagen, dieser Ort Stammheim ist ja energetisch, sagen wir, so negativ. Und es war dann immer wie so eine Energie, ein Energieschub, der praktisch durch, also es war, habe ja nicht nur ich gefühlt, sondern die ganzen anderen Gefangenen haben das ja auch mitgenommen. Es war richtig gemerkt, wie in diesem Moment, wo die Demonstrationen waren und auch der Tag danach, einfach viel, eine ganz andere Energie, sagen wir mal, über dem ganzen Gefängnis noch geblieben ist. Das war auch nachhaltig und man hat oft auch ein schönes Wetterschauspiel gesehen. Kann man jetzt natürlich sagen, es bildet man sich alles ein oder man kann sagen, es gibt eine Wahrnehmung. Und natürlich hat man, wenn man eingesperrt ist und wenn man nur bei sich ist, eine ganz saubere und unverfälschte Wahrnehmung von den Dingen. Und man nimmt vielleicht auch die Dinge wieder viel bewusster wahr, als wenn wir alle in unserem Alltag, in unserem Hamsterrad ganz wahrnehmungslos sozusagen sind. Also von daher das war schon ja wirklich sehr beeindruckend.
Womit wir wieder bei der Spiritualität wären eigentlich.
Mhm.
Ja. Und dann ist es jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr her, dass Sie frei kamen. Das ist nicht so lang. Wie haben Sie die Zeit jetzt danach verbracht? Wie ist es Ihnen da jetzt ergangen?
Also es ist ja so, ich hatte früher ein großes Haus und als ich aus dem Gefängnis war, war das Haus natürlich weg und alles beschlagnahmt. Also das heißt, ich hatte kein Haus mehr, ich hatte kein Auto mehr. Mein ganzes Geld ist bis heute noch beschlagnahmt. Ein Teil wurde vom Gericht freigegeben, aber dann gleich vom Finanzamt wieder einkassiert. 3 Tage, nachdem ich bekannt gegeben habe, dass ich wieder eine Großdemonstration mache. Genau, eine zeitliche Korrelation, aber die natürlich auch Zufall sein kann. Genau, es gibt ja nur das, was zufällt. das war auch so das Einzige, was tatsächlich schwierig für mich erst war, wenn man so entwurzelt ist, weil man kommt ja praktisch raus und das Alte ist alles weg
ja.
Und man hat einfach gar nichts. Aber zum Glück gibt es ja viele Menschen, die mich unterstützt haben, auch viele Unternehmer. Ich konnte erst dann mal in Hannover sein und dann hat man sich halt so nach und nach wieder sortiert und aufgebaut. Und wir haben letztes Jahr auch Fehler gemacht. Ich bin viel zu viel unterwegs gewesen. Also klar, man wird so ausgespuckt aus dem Gefängnis. Man hat einfach nichts. Man hat Angebote. Und dann reist man halt von A nach B. Bin dann so alle 3-4 Tage umgezogen. Aber ich habe gemerkt, das hat mich dann energetisch so viel Kraft gekostet, dass ich jetzt dieses Jahr anders mache. Also dieses Jahr war jetzt 2 Monate in der Schweiz, 6 Wochen auf Mallorca. Jetzt bin ich seit Anfang Juni. Wieder in Deutschland, in der Nähe von Stuttgart, habe dann eine Buchlesung gemacht, arbeite natürlich mit meinem Team schon an den Demo-Vorbereitungen. Ab dem 15.07. geht es dann nach Berlin, um die Demo final vorzubereiten. Und gut, ab dem 1.10. muss ich ja leider in Stuttgart sein, weil dann der Gerichtsprozess mit 60 Tagen auch angesetzt ist. Also es ist also eine irre Anzahl von Verhandlungstagen, die sich dann über wahrscheinlich ein ganzes Jahr ziehen werden. Heißt, ich werde so ein bisschen festhängen.
Ja.
So war und ist diese Zeit. Sie ist schön. Ich wollte ja eh die Weltreise machen. Jetzt mache ich sie anders.
Ja.
Und habe viel Freude dabei. Und bin aber immer sozusagen wie ein Vagabund. Jetzt kann man fragen, ist es positiv konnotiert oder negativ? Für mich ist es positiv. Ich wollte es ja eh tun. Ich suche mir die Plätze aus, wo ich sein möchte. Ich habe zum Glück viele Einladungen. Vielen lieben Dank auch dafür.
Und freuen uns auch sehr, dass Sie hier sind.
Und bin dann einfach immer viel unterwegs. Und natürlich gibt's auch da der kleine Plappermann wieder, der dann sagt, willst du dich jetzt nicht mal wieder niederlassen? Und dann sage ich immer, nein, ich wollte doch reisen und will doch mal die Welt kennenlernen. Im Moment habe ich ja noch gar nicht viel gesehen. Also ich sag mal jetzt Deutschland, Österreich, Mallorca, Schweiz, da gibt es sicherlich noch mehr zu entdecken.
Oh ja.
Und deshalb werde ich auch in Zukunft noch etwas weiter reisen. Mal gucken, wie sich das eben mit dem Gerichtsverfahren dann in Einklang bringen lässt. Weil wenn man jeden Tag, jede Woche zwei Termine hat oder einen Termin, ist natürlich schwierig, dann, sag ich mal, so ein 500-Kilometer-Radius, mehr wird da wahrscheinlich nicht drin sein, ja.
Aber auch das geht vorbei.
Auch das geht vorbei, genau.
Genau.
Und wir sind gut vorbereitet. Genau, wir sind jetzt in einem Spielfeld, wo wir, dass wir uns nicht freiwillig ausgesucht haben, aber ich habe gute Gladiatoren an meiner Seite, ein gutes Team an meiner Seite und wir werden natürlich auch das zu unserem Vorteil nutzen, weil es gibt uns ja auch die Möglichkeit, Reichweite zu haben und natürlich über das Thema Corona-Aufarbeitung zu sprechen, über das Thema, was ist die Querdenkenbewegung überhaupt? Stimmt dieses Mainstream-Narrativ? Das bricht ja gerade eh in sich zusammen, aber der Vorteil ist eben, wir haben diese ganzen Bilder, wir haben alles dokumentiert. Ich komme ja aus der IT, deshalb haben wir natürlich viele, viele Daten, die Wahrheit zeigen. Und Wahrheit ist ja auch so ein großes Thema, glaube ich, für 2024.
Absolut.
Es gibt ja dieses schöne Sprichwort, die Wahrheit ist eine Tochter der Zeit. Sie kommt immer ans Licht. Und ich glaube, dieses Jahr ist eine Zeit für viel Wahrheit.
Oh ja, da haben Sie recht. Man kann das täglich beobachten. Und man hat das Gefühl, das nimmt immer mehr Tempo auf, diese Veränderung und diese Wahrheit, die jetzt wirklich ans Licht kommt.
Ja.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Sie haben jetzt meine nächste Frage eh auch teilweise schon beantwortet, nämlich nach dem wichtigsten Ziel der nächsten Zeit. Das heißt, Sie bereiten die Demo vor für den August. Sie bereiten, ich glaube, Sie sind wirklich in guten Händen, was Ihren Prozess betrifft. Sonst noch etwas Erwähnenswertes?
Ja, ich mache noch dieses ganze große Thema digitale Freiheit.
Ah ja.
Also dieses, auch da geht es darum, dass wir einfach bei den Gegensystem nicht mehr mitmachen. Es gibt ja diese Frage oder es gibt die permanente Überwachung, also auch diese Gesellschaft, die geplant ist, die funktioniert ja nur mit permanenter Überwachung. Und wir haben ja erlebt, dass uns die Großkonzerne zensiert haben. YouTube, Google, Microsoft macht jetzt ja auch, schmeißt die Leute raus. Boris Reitschuster ist irgendwie rausgeflogen.
Auf eins geht es auch nicht anders.
Genau, weil er über was ständig Falsches gesprochen hat.
Ja.
Und ich frage mich da immer, ist das Masochismus, dass wir dann diese Systeme immer weiter benutzen oder wäre es nicht Zeit, jetzt einfach zu wechseln? Digitale Daten sind das Gold des 21. Jahrhunderts. Es gibt ja diesen Spruch, wenn ich mit meinen Daten bezahlen, bin ich das Produkt. Edward Snowden hat ja das schon früh bekannt gemacht. Hat er über diese ganze digitale Überwachung gesprochen, musste deshalb ja auch aus den USA fliehen als Whistleblower, war 2014. Also ist alles bekannt, also wir werden permanent überwacht. Man kann es ja selber nachverfolgen, wenn wir jetzt über Babywindeln sprechen und ein iPhone haben oder irgendwas, dann kann man sicher sein, da kommt dann demnächst die Werbung. Das heißt, diese Geräte hören permanent zu und für mich ist es einfach, sag mal, dieses Thema Digitaltechnik ist eigentlich so ein trojanisches Pferd, weil es vernebelt unseren Verstand. Und wir müssen uns wieder, sagen wir mal, von dieser digitalen Überwachung befreien. sagen viele, ja, ich habe doch nichts zu verbergen und deshalb ist mir Privatsphäre nicht wichtig. Da sage ich immer, erstens ist Privatsphäre ein Grundrecht und Grundrechte muss man dann verteidigen. Es ist für mich ganz klar, dass ich eine digitale Selbstbestimmung habe. Und das andere ist, nur weil es heute noch nicht verboten ist, meine Meinung jetzt, kann doch sein, dass in 3 Jahren eine Regierung da ist, die dann rückwirkend sagt, okay, du hast einen grünen Polunder gekauft. Grüne Polunder sind jetzt illegal und alle, die das kaufen, sind sowieso Terroristen und die werden jetzt alle verhaftet.
Konten gesperrt.
Genau, etc. Man muss einfach sich klar sein darüber, das Internet vergisst nichts. Und auch diese ganzen KIs, die jetzt kommen, die können natürlich diese Sachen wundervoll auswerten.
Die Algorithmen.
Und genau, und deshalb ist es für mich einfach ganz wichtig, den Menschen zu zeigen, wie kann ich, sagen wir mal, digital auch selbstbestimmt leben.
Bisschen analoger vielleicht wieder werden.
Ja, nee, für mich ist ja die digitale Technik auch ein wichtiger Vorteil. Also ich möchte ja nicht in eine Steinzeit zurück, aber wir können natürlich ganz bewusst den Großkonzernen unsere Daten entziehen, dort nicht mehr mitmachen. Das kann man mit einem Google-freien Handy machen. Und dann beschäftige ich mich natürlich, ich habe es vorhin erwähnt, ich habe mich immer viel mit Wirtschaft beschäftigt, mit Finanzkrise. Die Frage ist, was ist denn, wenn der digitale Euro kommt? Welche Alternativen habe ich dann? Und ich beschäftige mich viel mit Bitcoin und bringe deshalb den Menschen bei, wie man eben Bitcoin verwendet. Ich mache immer nur Praxisseminare. Mhm. Die ganze Theorie gibt es kostenlos im Internet. Da gibt es 1000 Dinge, mit denen man sich beschäftigen kann. Oder wenn der Verstand noch befriedigt werden muss, diese Informationen gibt es alle gratis. Mhm. Und in den Workshops machen wir richtig Praxis. Das heißt, wir richten eine Bitcoin-Wallet ein. Also wir richten sogar 2 ein. Der Vorteil ist ja, dass es anonym und dezentral und es geht einfach darum, sich darauf vorzubereiten, auf diese Dinge, die jetzt kommen. Ich denke, dass der digitale Euro kommt, ist bekannt und beschlossen.
Ja.
Die Frage ist ja nur noch, wie lange? Und die Frage ist dann für mich, wenn ich über Freiheit nachdenke, auch über den Freiheitsbegriff, was bedeutet er denn? Wie kann ich selbstbestimmt sein? Da muss ich mir Alternativen aussuchen. Und da gibt's ganz viele. Bargeld ist natürlich toll, aber es funktioniert nur zwischen uns, wenn wir uns jetzt hier in Linz treffen, wenn ich jetzt in Berlin bin und eine Transaktion nach Linz machen will, dann brauche ich halt ein Mittel und dann gibt's ein weltweites Geldübertragungsnetzwerk und das heißt Bitcoin. Und all diese Dinge bringe ich den Menschen bei.
Also Sie haben genug vor in nächster Zeit. Wie geht Michael Ballweg mit Rückschlägen? Sie wissen schon, die nicht so willkommenen Abenteuer.
Ja, ja, ich bin gerade nur in mich gegangen, dass ich erstmal überlegt habe, wann war denn der letzte Rückschlag?
Ja.
Tatsächlich ist es so, wenn man die Dinge mit Freude macht, dann hat man viel Energie, die einen unterstützt. Und deshalb weiß ich nicht, ob ich ich bin gerade beim Wort Rückschlag hängen geblieben. Was bedeutet es denn? Es bedeutet ja einfach, dass ich nicht so schnell vorankomme, wie ich mir einfach vorgestellt habe. Und dass es ein Delta zwischen meiner Erwartung gibt und dem, was ist. Und jetzt ist ja die Frage, sind dann meine Erwartungen einfach falsch, weil enttäuscht werden kann? Oder
Erwartungen sind sowieso meistens.
Genau, enttäuscht kann nur, wer falsche Erwartungen hat.
Mhm.
Deshalb ist es tatsächlich so, dass es für mich dann eher so ist, okay, auf dem Weg komme ich jetzt nicht weiter. Also muss ich mir halt einen anderen Weg aussuchen. Also es ist dann nicht so, dass ich sage, okay, ich beharre jetzt auf diesem Weg mit dem Kopf durch die Wand, damit es auch richtig weh tut. Sondern dann ist eher so dieses Thema, wenn ich jetzt das Wort verwende, Rückschlag, ist es doch eher so eine Sache, nochmal zu reflektieren, ist man denn auf dem richtigen Weg oder ist der eingeschlagene Weg der richtige? Und da einfach nochmal zu reflektieren.
Okay. Und noch eine Frage, die ich wirklich jedem meiner Gäste in dieser Sendung stelle. Wenn Sie 3 Dinge mit einem Fingerschnippen ändern könnten, 3 Dinge auf dieser Welt, was wäre das, Herr Ballweg?
Also tatsächlich ist es so, wenn wir jetzt in diese spirituelle Ebene gehen,
ja,
dann ist ja alles gut, so wie es ist. Und dann würde ich gar nichts verändern. Weil es wäre ja auch vermessen, den Lauf der Geschichte, wie er denn ist, ändern zu wollen.
Ja.
Aber wenn ich mich jetzt mal aufs Gedankenspiel einlassen würde, dann würde ich
bitte
tatsächlich mit einem Schnipp sagen, dass Gandhi von der Wirkmacht viel, viel größer ist und dass sich seine Bewegung weiter ausbreitet. Das gleiche für Martin Luther King und dass John F. Kennedy noch am Leben wäre.
Sehr schön. Das waren schon die drei Dinge, ne?
Das waren die drei Dinge, ja.
Woran auch? Hatten Sie in Ihrer Jugend so etwas wie ein Idol oder ein Vorbild, weil wir jetzt gerade bei diesen Persönlichkeiten sind?
Also in der Jugend, also man, wie auch immer man die Jugend bezeichnet, aber ich würde sagen, mal. So im frühen Unternehmertum war natürlich Steve Jobs jemand, den ich sehr stark verfolgt habe.
Mhm.
Der ja tatsächlich weiß man das ja gar nicht, er war ja auch viel in Indien unterwegs und hat ja auch viel spirituelle Kraft gehabt. Also ist der Gründer von Apple für die,
ja, ja.
die ja, kann ja sein, dass einige zu, er ist jetzt auch schon, reden, auch schon ein paar Jahre
ja.
Tot und er hat sicherlich viel verändert. Ob jetzt mit der Digitaltechnik zum Guten oder Schlechten, kann man jetzt so im Nachhinein drüber streiten, aber es war tatsächlich eines meiner tatsächlich Vorbilder, weil er hat ja auch diese neue Form, sagen wir mal, des Managers entwickelt. Er war dann mit dem schwarzen Pulli auf der Bühne. Er hat also Produktpräsentationen sahen auf einmal ganz anders aus. Ja. Und ich also würde tatsächlich vermuten, dass er schon auch eine spirituelle Kraft hatte und eine Vision. Vielleicht auch, also Apple hat ja lange die Privatsphäre verteidigt und hat sich ja als der Konzern praktisch etabliert, der gesagt hat, wir sind das Bollwerk gegen diese Sache. Nach seinem Tod ging es dann relativ schnell und es wurde umgekrempelt. Mhm. Ja, also das hat mich, er war ein großer Visionär und auch wie er seine Produkte präsentiert hat oder den, es geht ja nicht um das Produkt. Ich meine, also Harley verkauft ja keine Motorräder, sondern Freiheit.
Mhm.
Und Apple hat eben auch ganz viele Dinge dort verändert. Eine ganz neue Tür aufgemacht, ja. Und das war, würde ich Steve Jobs auch sicherlich mal gerne kennenlernen, mhm. wenn es noch möglich wäre.
Vielleicht irgendwann mal.
Genau.
In einem anderen, wie sagt man, Universum oder anderem Bewusstseinszustand. Herr Ballweg, gibt es bei Ihnen Zeit beziehungsweise überhaupt das Bedürfnis, ein Hobby auszuführen? Haben Sie Hobbys?
Also tatsächlich ist es so, wenn man seine Talente lebt, dann braucht man keine Hobbys mehr. Und Hobbys braucht man ja nur, wenn man sagt, ich habe einen Arbeitsplatz, der mir kein, wo ich mein Talent nicht lebe. Und deshalb muss ich meine Talente in der Freizeit leben und nenne sie dann verniedlichend Hobby, weil eigentlich, das ist ja meine Bestimmung offensichtlich. Das ist ja das, was ich eigentlich das als Berufung brennt. Tun
ja.
sollte.
Ja.
Also von daher, ich habe nur Hobbys.
Sie ist das Hobby in Person.
Die ja. ich aber dann in meiner ganzen Zeit nutze. Genau, ich nutze einfach meine Talente und habe Freude dabei.
Wir haben das Thema Spiritualität bei Ihnen wahrgenommen. Wie sieht's mit Musik aus?
Also ich höre sehr gerne Musik.
Ja.
Ich habe eine Auszeit gemacht im Winter, wo ich mich tatsächlich auch einen Monat zurückgezogen habe. Auch digitale Auszeit gemacht habe, viele Bücher wieder gelesen habe, auch sehr viel Musik gehört habe und ich glaube, es gibt tatsächlich so ein Talent in mir, was noch ein bisschen schlummert.
Aha.
Also ich höre sehr gerne Musik, aber ich musiziere noch nicht selbst.
Wenn Sie ins Auto einsteigen und Sie machen Ihre Musikanlage an, was hören wir dann?
Sie hören tatsächlich Stille, weil ich benutze das Radio nicht.
Aber auch wenn Sie Musik hören wollen?
Ich höre tatsächlich beim Autofahren keine Musik, weil ich in dem, also Autofahren kann ja auch so, also man kann ja jeden Moment, das ist vielleicht vielen nicht bewusst, man kann jeden Moment im Leben benutzen, um bei sich zu sein. Und die Frage ist jetzt einfach, warum möchte ich eine Ablenkung im Auto haben? Ich habe ja schon einen Teil meiner Energie auf der Straße und einen anderen Fokus will ich dann bei mir haben. Und von daher, wenn ich Musik höre, dann höre ich sie ganz bewusst. Dann würde ich mich eher bei so einem Sessel setzen.
Ja.
Und würde dann Musik eben auch ganz bewusst wahrnehmen. Die Schwingungen wirken lassen.
Welche Musik hören wir?
Ja, das lässt sich, ich kann den Stink gar nicht beschreiben. Also es gibt ganz, wahrscheinlich würde man es als New Age bezeichnen.
Okay.
Ist ja auch verbrannt, sag ich mal, dieser Begriff. Aber ja. Es sind oft diese Handdrums, 932 Hertz Musik. Also eigentlich Chill-Out-Lounge-Musik, würde man vielleicht jetzt vom Genre dazu sagen. Also alles, was auch den Körper beruhigt, nichts, was jetzt, also es gibt ja diesen japanischen Forscher, den Emoto, der diese Schwingung aufs Wasser mal gemacht hat. Und der hat ja auch gezeigt, wie Musik auf das Wasser wirkt.
Und wie auch?
Ja, und Water. Ja. Aber ich wollte jetzt auf den, weil wir bei der Musik sind, auch wie verschiedene Musikrichtungen wirken. Und da ist eigentlich mein Musikgenuss daran auch orientiert, wie die Schwingungen wirken. Und da kann natürlich ein bisschen Klassik dazu gehören, aber viel eben so Handdrums und ja, es gibt einen Gary Goldstein, heißt der, glaube ich, der macht ganz tolle Musik. Mhm. Barry Goldstein heißt
er. Barry Goldstein. Und hören Sie auch während des Meditierens Musik?
Ich habe im Gefängnis gelernt, wie ich ohne Musik meditieren kann. Obwohl es im Gefängnis tatsächlich sehr laut ist, weil da wird ja, also viele schreien dann aus dem Fenster und so, es ist einfach eine, oder viele hören mit dem ganz laut Fernseher so weit, dass man das dann, also ich habe ja auch, hatte auch keinen Fernseher im Gefängnis, aber wirklich Digital Detox gemacht. Ich habe ja vorher schon keine Rundfunkgebühren mehr bezahlt. Warum hätte ich jetzt im Gefängnis damit anfangen sollen? Und da es im Gefängnis sehr laut ist, habe ich inzwischen gelernt, das alles auszublenden. Achtsamkeit trainiert in der Form, als dass Geräusche einfach da sind und dass sie aber auch vorbeiziehen dürfen.
Frühzeitig informiert zu sein ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Wenn Sie eine Zeitreise machen könnten, Herr Palbeck, ich weiß, wir sind jetzt wieder bei dem Punkt, die Geschichte verändern zu wollen. Darum geht's aber gar nicht, sondern einfach aus Interesse, unter den Menschen in dieser Epoche sich mal zu bewegen. Welche Epoche würden Sie aussuchen?
Also ich würde tatsächlich, und das heißt ja nicht, dass Zeitreisen die Dinge verändern, sondern ich wäre tatsächlich sehr neugierig, diese Zeiten kennenzulernen. Und da will ich tatsächlich gleich mehrere machen, weil ich habe im Gefängnis viele Bücher gelesen, auch aus der Zeit um 1920 rum, von Hermann Hesse und von Rudolf Steiner. Wenn man die liest, die Rückkehr von Zarathustra ist zum Beispiel von Hermann Hesse, dann denkt man ja, man ist in einer Zeitschleife gefangen. Also erst würde ich mal dahin reisen und dann würde ich noch weiter zurückgehen, würde zu Schiller reisen, weil man sieht, dass diese Zeitschleife ja irgendwie sich zu wiederholen scheint. Und dann wäre ich nochmal schön zu Goethe zurück. Und wenn ich das alles weiß, wie diese Zeit dann damals war und das wahrgenommen hat, dann würde ich nochmal in die 70er Jahre reisen. Einmal zu dem Thema die Gründung der Grünen mit Beuys. Er war ja auch, also die Grünen waren ja eine wirklich interessante Partei. Da stand damals, schon am in der Wahlkampfzentrale CDU gleich SPD gleich FDP. Jetzt können sie ist gleich Grüne hinten dran schreiben. Das ist das Traurige daran. Und dann würde ich tatsächlich nochmal in die Tschechoslowakei reisen zu Václav Havel. Mit der Charta 77 hat er ja eine Freiheitsbewegung gegründet, die auch erfolgreich war am Ende. Mhm. Und er hatte ja auch dieses Nichtkampfprinzip im Sinne von nicht mitmachen und Parallelstrukturen aufbauen. Mhm. Und das ist tatsächlich die einzige Bewegung, die ja erfolgreich war. Er war ja am Ende Präsident, obwohl er 5 Jahre im Gefängnis war. Ja. Und deshalb würde ich mir gerne
Inspiration holen.
Ich guck mir immer Konzepte an. Ja, ich würde gerne verstehen, welche Konzepte haben funktioniert und welche haben nicht funktioniert. Aber ich glaube, alle, was man sagen kann, alle Bewegungen, die unfriedlich waren und die gekämpft haben, die waren nicht erfolgreich. Alle Bewegungen, die friedlich waren, auch Gandhi, ja, war am Ende erfolgreich. Und der Schlüssel ist wirklich, sich auf diese Parallelgesellschaften zu fokussieren. Aber Das würde ich in meiner Zeitreise gerne validieren, ob diese Wahrnehmung, wie ich sie gerade habe, ob das auch die richtige sozusagen ist.
Klingt alles sehr stimmig.
Ja. Ja.
Abschließend eine Frage zu einem Thema, die auch mein ganz persönliches Anliegen immer wieder ist. Herr Ballweg, was wünschen Sie sich für unsere Kinder in Zukunft? Welche Schulen sollen sie haben? Was sollen sie in diesen Schulen, nennen wir sie die Schule der neuen Zeit, was sollen die Kinder in Zukunft an diese Schulen lernen und erfahren? Wie sehen Sie diese Thema?
Also ich würde mir wünschen, dass die Schulen daran ausgerichtet sind, dass wir lebenslang Kind bleiben dürfen und dass wir diesen Zustand nicht verlieren. Im Moment trainieren uns die Schulen ja ab, Kind zu sein und für das System gerecht zu werden. Es gibt ja diese gemeine Frage, was willst du später mal werden? Die impliziert ja, dass man jetzt nichts ist.
Noch nichts ist.
Genau.
Oder auch die Phrase, jetzt beginnt der Ernst des Lebens.
Genau.
Ja. Das ist ja einladend, ne?
Genau,
das ist so motivierend.
Da freut man sich so richtig drauf, ja.
Ja.
Und deshalb sollten diese Schulen einfach eher Mentoren sein,
ja,
wo die Kinder frei ihre Talente ausleben dürfen. Und jeder Mensch ist gut, so wie er ist. Und die Talente, auch diese Wertung von den Talenten, dass das aufhört, weil ein Talent ist doch ein Talent. Und wenn der eine halt besser IT kann und der nächste kann ganz toll handwerkern und der nächste ist vielleicht musikalisch begabt, die zählen ja nichts, oder die zählen ja unterschiedlich, sage ich mal, diese Talente in der derzeitigen Gesellschaft. Mhm. Und eine gesunde Gesellschaft besteht, glaube ich, daraus, dass alle Talente gleich tariert sind und dass wir uns eben auch, also Rudolf Steiner hat es ja genannt, Wahrheit, Schönheit, Güte, dass wir uns an das Wahrhaftige, an das Schöne und eben auch an die Güte erinnern, die wir alle in uns tragen und die wir haben dürfen.
Das wäre sehr schön für unsere Kinder und ich glaube, dass das auch kommt.
Also ich bin fest überzeugt, weil wie gesagt, 20% diese Veränderung kann man nicht aufhalten. Ich glaube, es ist wichtig, dass sich alle zusammenschließen,
ja,
dass wir gemeinsam an diesen neuen Themen arbeiten, dass wir der, ich, eine Aufarbeitung ist wichtig, aber die wird ja erledigt, wer daran noch mitarbeiten will, ja, aber auch, also ich stecke 100% meiner Energie ins Neue.
Ich freue mich sehr über diese Zuversicht, die Sie heute während des ganzen Gesprächs hier ausgestrahlt haben. Es sollte wirklich sehr viel mehr Menschen wie Sie geben, Herr Ballweg. Und es war meine große Freude und Ehre, dass ich dieses Gespräch heute mit Ihnen führen durfte. Ich hoffe, Sie haben sich wohlgefühlt. Ich hoffe, dass Sie, liebe Zuschauer, sich wohlgefühlt haben. Noch ein kleiner Wohlfühltipp. Nicht vergessen, Sie dürfen unsere Auf-1-Tasse, können Sie jederzeit im Auf-1-Shop kaufen, auch den Kaffee, der in die Tasse reinkommt. Denn diese Tasse ist ja mittlerweile ein Markenzeichen. Sie sehen sie in jeder Sendung bei uns bei Auf-1. Und nennen wir sie die Tasse für die Aufgewachten, die morgens vielleicht noch nicht so ganz wach sind. Dafür möchte ich Ihnen diese Tasse empfehlen, Herr Ballweg. Ich freue mich sehr, dass Sie da waren. Ich danke für das wunderschöne Gespräch.
Es war mir eine Freude. Hab Sonne im Herzen und alles ist gut.
Dankeschön.